Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 247 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 21. November 2025. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Smalltalk widmen wir uns einem aktuellen Urteil, das sich damit befasst hat, ob sich Makler nun als unabhängig bezeichnen dürfen. Tja, oder eben nicht.
Mit dem Volkswirt Sven Ebert vom Flossbach von Storch Research Institute unterhalten wir uns darüber, ob das deutsche Rentensystem noch zu retten ist und wie Kanzler Merz zur Legende werden könnte, wenn er denn wollte.
Und in den News der Woche zeigen sich die Deutschen bei der Altersvorsorge widersprüchlich. Die Versicherungsbranche ist Schlusslicht im Imagevergleich. Die Frühstartrente könnte zur Fehlstartrente werden. Und Unternehmen erkennen den Wert gesunden Personals. Das ist ja auch mal was.
Werbung. Brücken, Mautstraßen, Datenzentren oder Wasserkraftwerke. Das alles sind sichtbare Infrastrukturobjekte und Lebensadern moderner Gesellschaften. Und mit der Swiss Life Privado Police können nun auch PrivatanlegerInnen in solche nicht börsengelistete Infrastrukturprojekte investieren. Bereits ab einem Einmalbeitrag von 10.000 Euro öffnet diese innovative, fondsgebundene Rentenversicherung von Swiss Life die Tür zu einer hochattraktiven Anlageklasse. Informieren Sie sich direkt bei Swiss Life auf der Website unter der Rubrik Private Altersvorsorge unter www.swisslife.de.
Aus der Redaktion.
Willkommen zum Schmolltalk.
Das Oberlandesgericht in Dresden hat einen rausgehauen.
Nämlich?
Ja, die haben einer Maklerin aus Chemnitz die Unabhängigkeit abgesprochen, um das einfach mal so ein bisschen elegant auszudrücken. Die hatte auf ihrer eigenen Webseite damit geworben, unabhängig zu sein. Mhm. Das war den Verbraucherschützern ein Dorn im Auge, weshalb das ganze Ding vor Gericht ging. Und das Gericht hat gesagt, nee, ist nicht unabhängig. Das war jetzt echt die Kurzfassung. Mehr auf pfefferminzia.de.
Ja. Ist verlinkt in den Shownotes.
Und zwar war das tatsächlich an die Cottage, an die Provision gekoppelt. Ne? Sobald man Cottage, Provision kassiert, bekommt, ist man nicht mehr unabhängig. Mhm. Ja, und dann ging es natürlich bei Facebook auch richtig los. Das wollen wir ja gar nicht alles wiedergeben.
Tja. Aber so die Gegenmeinung ist, dass das zu kurz gegriffen ist, ne? Weil der Versicherungsmakler ja einen umfangreichen Marktüberblick liefern muss. Er ist als vom BGH als Sachwalter des Kunden nochmal bestätigt, auf der Seite des Kunden eigentlich.
Genau.
Und das sind so die Gründe, wo manche Leute wie der AfW sagen, nö, also das ist ein bisschen zu kurz gesprungen.
Ja.
In unseren Augen. Ja.
Da kam natürlich wieder gleich der Spruch, wes Brot ich esse, das Lied ich sing. Mhm. Jetzt muss man aber sagen, das sind hier ganz schön viele Brote, die dann der Makler so essen müsste. Und der hat ja dann 15, 20 Versicherer an der Hand.
In der Heavy Rotation, genau.
In der Heavy Rotation und soll dann also von 15 oder 20 Versicherern abhängig sein. Und deswegen kann ich das Urteil auch nicht so richtig nachvollziehen. Ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß aber auch nicht, was die Verbraucherschützer da immer reitet.
Naja, die wollen quasi nur Versicherungsberater in Deutschland haben, glaube ich. Oder
richtig?
Selber Beratung anbieten.
Ich sehe das eher dort. Liebe Verbraucherschützer, ne? Ihr wollt das als Alleinstellungsmerkmal haben, ne? Knick, knack.
Vielleicht.
Sportsfreunde.
Dann aber bitte auch mit entsprechender Qualifizierung und all den Kram, den Versicherungsmakler auch so leisten müssen.
Dann wollen wir aber auch die entsprechende Qualität sehen, ehrlich gesagt.
Richtig.
Also irgendwie, das riecht alles so ein bisschen nach Fisch. Und wir haben ja zum Beispiel auch hier den Bund der Versicherten, der bei uns immer zurzeit die Kommentarspalten auf LinkedIn flutet und mit seiner eigenen unabhängigen Beratung wirbt. Also da ein bisschen Strategie sehe ich da auch. Und
und
ich mag das nicht, ehrlich gesagt.
Geld von Affiliate-Links oder sowas. Also
na.
Es ist so, man muss in irgendeiner Form dafür bezahlt werden, was man so macht. Keiner arbeitet gerne für umsonst. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber es kommt ja aufs Große und Ganze an. Und gerade bei Versicherungsmaklern eben mit den Anforderungen, Qualifikationen, Weiterbildung, Dokumentation und so weiter und so fort. Und eben diesen ganzen Marktüberblick, den sie schaffen müssen ja für den Kunden. Also
Aber nochmal ein anderer Punkt. Bin ja selber, wir als Familie sind ja auch Kunde einer Maklerin. Schöne Grüße an, ich glaube, du hörst uns heute auch wieder. Und ehrlich gesagt, ich hab nicht das Gefühl, dass sie abhängig ist. Ich habe einfach mal in mich reingehört. Habe ich das Gefühl, dass sie abhängig ist, weil sie uns 20 Versicherer anbieten kann oder 15 oder wie auch immer? Nee, habe ich nicht. Also, liebe Richter da in Dresden, nee.
Ja.
Und das ist das, was Norman Wirth auch hier vom AfW sagte. Das ist so eine vermeintliche Verbrauchererwartung. Also das Oberlandesgericht da in Dresden hat den Verbrauchern was unterstellt, was sie annehmen könnten, wenn sie den Begriff unabhängig lesen. Mhm. Und das wirkt auch alles so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, ehrlich gesagt.
Naja gut, aber der BGH geht in seinen Urteilen ja auch immer von dem, wie heißt das, typisch anzunehmenden Versicherungskunde. Der zählt, was der glauben könnte. Das ist ja irgendwie die Rangordnung dabei. Mhm. Also denke ich, machen die Richter das da auch. Aber ja, ich meine... Ich weiß es nicht, wahrscheinlich denken manche Kunden auch, die Versicherungsmakler würden gar nicht bezahlt, wenn sie nicht mitbekommen, dass das eben von ihrem Beitrag abgezogen wird.
Ja.
Provision am Anfang. Ich weiß es nicht. Es ist schwierig, aber...
Genau, und damit sind wir schon wieder bei dem Punkt, Schmidt, ne? Ist das Urteil eigentlich wirklich so schlimm? Das ist die nächste Frage. Also natürlich kann man da sauer sein und ja, die haben das wirklich nicht verstanden, was ein Makler eigentlich ist. Ist das jetzt wirklich so ein Riesenbeinbruch? Also ein Maklerpool hat sich jetzt schon gemeldet, war das BCA oder so, der hat gesagt, wir können damit leben. Mhm. Hier, der AfW hat sofort 4 Tipps, die ich gerade vor Augen habe. Verzichtet auf den Begriff unabhängig in Werbung, Online-Präsenz, Broschüren und Anzeigen. Einfach nochmal alles durchgucken. Mhm. Habt ihr da irgendwo geschrieben, dass ihr unabhängig seid, nehmt es einfach raus. Prüft die Außenkommunikation sorgfältig. Ja, die Verbraucherschützer sind da auf Zack. So, aber ist es wirklich so dramatisch, wenn man sich nicht mehr als unabhängig bezeichnet? Und da sagt hier einer unserer Lieblingsbranchenkommentatoren, Stefan von Heimann, sagt, Leute, nehmt es zur Kenntnis, haltet euch ein bisschen dran und das wird aber euer Geschäft nicht weghauen.
Na, da hat er, glaube ich, recht.
Das denke ich nämlich auch. Ich glaube, man kann am Ende mit dem Ding leben. Was sagt hier der Stefan? Wer als Makler gute Arbeit leistet, braucht das Wort nicht zwingend als Werbebotschaft. Mhm. Das sehe ich dann eigentlich auch so ein bisschen so. Aber soweit okay. Ich glaube, wenn du dann schreibst, ja, ich kann aus so und so viel Versicherungen auswählen, ich stehe auf eurer Seite.
Genau.
Denn das darf man ja nach wie vor schreiben. Das hat der BGH ja gesagt.
Ganz genau.
Na, und ich glaube, dass das auch schon ganz gut hilft.
Ja.
Hoffe ich.
Aber wenn Sie denn eine Meinung haben, wie finden Sie denn das Urteil? Schreiben Sie uns das doch einfach an redaktion@pfefferminzer.de. Wir wären sehr interessiert, wie Sie das einschätzen, ob das jetzt Ihre Arbeit in irgendeiner Form beeinträchtigen würde, wenn Sie damit nicht mehr werben können oder nicht.
Sollten Sie zufällig auch ein normaler Versicherungskunde sein, der uns gerade hört hier, auch gerne mal.
Genau.
Was bedeutet das Wort unabhängig für Sie da draußen? Wäre auch mal interessant, das zu hören. Also gucken wir mal, wie es weitergeht. Ne?
Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Und jetzt machen wir mal weiter im Text.
Wir machen weiter.
Im Gespräch.
Er findet, dass junge Leute völlig zu Recht gegen das Rentenpaket der Regierung aufbegehren. Er findet auch, dass die gesetzliche Rente für alle gleich hoch sein sollte. Und er findet, dass Bundeskanzler Merz gerade seine Chance verpasst, zur Legende zu werden. Tja, steiler Stoff, der da aus Köln kommt. Weshalb ich mich jetzt mal mit dem Mann unterhalte, der ihn gesagt hat. Sven Ebert ist Volkswirt in der Denkfabrik Flossbach von Storch Research Institute und Gastautor bei Pfeffi Online. Und jetzt haben wir ihn an der Strippe. Hallo Sven, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast.
Ja, grüß dich Andreas, schön hier zu sein. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Lass uns über das große Thema Rente und Altersvorsorge sprechen. Wir haben ja jetzt da ein bisschen Krawall in Berlin bei der Jugend. Jetzt schon mal meine Frage an dich. Ist die Jugend verrückt geworden oder undankbar oder ist sie beides?
Na, ich glaube, als erstes ist mal gut festzuhalten, dass wir diese Diskussion jetzt führen, ne? Und dass nicht einfach das so durchrutscht und die Jugend, also ich würde das ganz nüchtern sehen, die sind einfach nur vertragstreu. Die junge Union pocht auf das, was im Koalitionsvertrag drinsteht, nicht mehr und nicht weniger.
Jetzt bin ich aber ein bisschen vertragstreu. Das Wort habe ich jetzt echt nicht erwartet. Wieso sind die so vertragstreu? Im Koalitionsvertrag stand ja auch drin, dass es nicht unter 48% fallen darf.
Bis 2031 und da gehen sie ja auch mit. Mhm. Aber ja, Bärbel Baas hat ja in ihren Gesetzentwurf geschrieben, nach 31 gilt nicht das geltende Recht, sondern geltendes Recht plus ein Prozentpunkt. Und ich habe nochmal nachgeguckt, ich mag mich auch täuschen, aber davon habe ich jetzt im Koalitionsvertrag nichts gefunden.
Tatsächlich, ich auch nicht. Wie findest du das Rentenpaket denn insgesamt?
Man wünscht sich als sogenannter Experte ja immer, dass es schneller geht und mehr und die Dinge sind ja eigentlich auch klar, was zu tun ist. Also Leute, die sagen, das geht nicht weit genug, von denen gibt's genug. Man muss sagen, es sind gute Anfänge. Mhm. Ich finde auch, man sollte dieser Rentenkommission eine faire Chance geben. Mhm. Also ja. Anfänge, ne? Also wenn man es durchgeht, diese Aktivrente bereitet die Leute wahrscheinlich darauf vor, dass das Rentenniveau nicht da sein wird, wo es heute ist. Und dann macht's das eben leichter zu sagen, naja, ist nicht schön, dass ihr länger arbeiten müsst als 65, aber immerhin habt ihr Steuervorteile. Und mit der Frühstartrente, natürlich sind 10 Euro im Monat nicht viel. Und also, dass man jetzt noch sagt, man hat kein Geld, das für alle zwischen 6 und 18 einzuführen, sondern nur erstmal für die 6-Jährigen, ist natürlich auch ein bisschen eigenartig. Aber immerhin baust du eine Struktur auf der du später auch ein Altersvorsorgedepot anschließen kannst. Also die Ansätze sind da, aber es muss dann halt jetzt auch weitergehen.
Jetzt hast du Frühstartrente und Aktivrente schon erwähnt. Gibt es noch weitere gute Punkte im Rentenpaket?
Ja, man hat ja, also was ja schon verabschiedet ist, glaube ich, ist das Betriebsrentenstärkungsgesetz 2. Mhm. Ja, klingt furchtbar technisch. Ich glaube, so ist auch der Inhalt. Aber es sind viele vernünftige Mosaiksteine, wo, glaube ich, keiner, der sich mit der betrieblichen Altersversorgung auskennt, sagt, da ist was Schlechtes bei. Auch das könnte viel weiter gehen. Ne? Also die Abbau von Garantien beispielsweise. Mhm. Aber das ist okay. Also darauf kann man aufbauen.
Mhm. Jetzt haben wir allerdings eine Jugend, die so ein bisschen auf die Barrikaden springt und klettert und sowas. Für wie groß hältst du denn die Chancen, dass sich da nochmal was ändert, dass Frau Baas zurückrudert oder irgend sowas?
Also
Glaskugel.
Glaskugel, genau. Mhm. Also erstmal hoffe ich es. Mhm. Da, also in der Sache stehe ich felsenfest bei diesen 18 jungen Abgeordneten, die fordern einfach nur das, wie ich es eingangs gesagt habe, was man vereinbart hat, was schon ein Entgegenkommen für die ältere Generation ist mit der Festschreibung des Rentenniveaus bis 48 oder ein Entgegenkommen für die SPD. Ne? Naja, das Schöne an Überraschungen, sage ich immer, dass sie überraschend kommen. Also vielleicht bleiben die 18 auch stehen. Und das setzt sich durch. Das wird sich zeigen. Ich würde es mir wünschen. Mhm. Aber auch da ist mal zu bemerken, wir diskutieren jetzt und es wird nicht einfach alles abgeräumt, sondern wir setzen uns mit dem Thema auseinander. Und auch das ist eigentlich wieder erstmal eine gute Sache.
Mhm. Und jetzt würde ich dich aber ganz gerne mal auch als Experten in Sachen Vorsorge und so anzapfen. Mir fehlt gerade so ein bisschen die Perspektive. Also wir sind jetzt irgendwie schon bei 100 Milliarden im Jahr Zuschuss in die Rentenkasse, über 100 Milliarden, soweit ich das gesehen habe. Jetzt werden die Renten, sollen noch stabil gehalten werden. Die Babyboomer sind noch gar nicht alle in Rente. Mir fehlt gerade wirklich ein bisschen die Perspektive. Was ist denn für dich so ein richtig sauberes, ordentliches Vorsorge- oder Rentensystem?
Ja, ich denke, da kann man beispielsweise nach Schweden gucken, wo man halt eine saubere Aufteilung wirklich auf drei Säulen findet, beziehungsweise genauer gesagt eine saubere Aufteilung zwischen einem umlagefinanzierten Teil und einer Kapitaldeckung. Also wenn man auch dann vielleicht noch in die Niederlande guckt, Neuseeland kann man sich nochmal angucken, auch Kanada, dann kristallisiert sich eigentlich so raus, naja, die gesetzliche Rente ist eine Grundsicherung. Die sorgt dafür, dass niemand im Alter Flaschen sammeln muss.
Okay.
Das gelingt Am besten, wenn die steuerfinanziert ist und für alle gleich und knapp über dem Mindestlebensstandard liegt. Ne? Das sieht man in Schweden. So eine Basisgrundrente sorgt dafür, dass die Armutszahlen im Alter halb so hoch sind wie in Deutschland, sowohl relativ als auch absolut. Ne? Denen gelingt das viel, viel besser, obwohl das einfach eine Flat-Absicherung ist, ne? Was ja vielleicht auch in Deutschland so ein bisschen das Problem ist mit diesem Rentenniveau. Also 48%, manche kriegen da 3.500 Euro Rente raus und manche nur 300. Die Spreizung ist halt riesig. Mhm. Ne? Also auf der gesetzlichen Seite eine Grundsicherung, die wirklich jeden vor Altersarmut schützt. Das ist das Versprechen, was wir als Gesellschaft geben können, was ein Riesenprivileg ist und das sollten wir auch gegenüber jedem halten. Mhm. Wenn wir dann darüber sprechen, wie kann ich im Alter meinen Lebensstandard halten, dann kommen wir eben auf die kapitalgedeckte Ebene. Und das heißt betriebliche Altersvorsorge oder private Altersvorsorge, gerne auch steuerlich gefördert. Das kann man austarieren, wie man möchte im Prinzip. Ne? Also hier Neuseeland sehr stark auf den privaten Bereich fokussiert. Schweden, Niederlande machen es mehr über die betriebliche Schiene. Mhm. Wichtig aber, wenig Garantien, substanzielle Aktienquoten, so dass da auch wirklich Vermögen aufgebaut wird und nicht wie bei uns eben mit der Riester-Rente ein Produkt, was den Sparer irgendwie schützen soll, also gut gemeint ist, aber am Ende eigentlich nur dafür sorgt, dass man sich arm spart. Also ja, insofern betrieblich oder privat daneben stellen oder eine Mischung aus beidem, das sauber steuerlich fördern, es nicht zu kompliziert machen. Und dann sparen die Leute hoffentlich mit substanziellen Aktienquoten sich ein vernünftiges Vermögen an, was sie dann im Alter eben nutzen können, um die gesetzliche Rente aufzustocken.
Ich bin vorhin hellhörig geworden, als du gesagt hast, diese Grundsicherung aus Steuermitteln, also Umlageverfahren soll weg?
Das ist ja eigentlich nur ein anderes Wort für Umlageverfahren. Also ich meine, im Moment gibt's was, das nennt sich Sozialbeiträge. Gut, die stehen für die Rente bei 18,6%. Die zahlen halt die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Aber wir schießen ja jetzt schon über 100 Milliarden, guten Drittel des Bundeshaushalts aus allgemeinen Steuern bei, um diese Rente zu finanzieren. Und es ist ja auch nicht so, dass ich irgendwelche harten Ansprüche gegen diese gesetzliche Rente hätte, wie ich sie gegen eine private Rentenversicherung habe, sondern im Wesentlichen geht da Geld rein und geht wieder raus. Und dann sage ich halt, naja gut, dann können wir es auch direkt komplett aus Steuern machen, denn dann sehe ich jedes Jahr, wie viel Geld wir für die Rente aufwenden. Na, weil im Moment geben wir ungefähr jeden 10. Euro des BIPs für die Rente aus. Ja. Pro sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sind das 11.000 Euro. 2035 werden das ungefähr 18.000 Euro sein. Also niemand, habe ich das Gefühl, sieht so richtig, wie viel Geld das eigentlich ist. Und mit so einer Steuerfinanzierung hat man wenigstens Transparenz drin und kann das nachhalten, was das kostet.
Ach, guck an. Und die Gehaltsabrechnungen werden dann, hätten wir dann alle plötzlich mehr netto oder würde das dann über die Steuerkeule zurückkommen?
Na, ich glaube, mehr netto hätten wir nur, also einige hätten vielleicht mehr netto, andere weniger. Aber klar ist, wenn du nicht an die Ausgabenseite rangehst, dann kannst du es halt Sozialbeiträge oder Steuern nennen. Mhm. Dann müssen es halt die Arbeitenden erwirtschaften. Also da würde ich jetzt nicht den Leuten auch noch versprechen wollen, davon, da haben sie dann am Ende auch noch mehr in der Tasche. Nicht davon, dass man die Benennung ändert. Nee, das nicht.
Schade. Jetzt hast du diese Grundsicherung, die dann wohl auch in Schweden oder generell in anderen Ländern auch ist, das klingt halt nach Einheitsrente, es klingt so wahnsinnig sozialistisch. Das könnte dann Ärger geben bei Leuten, die auf das Leistungsprinzip pochen, oder?
Ja, ich glaube, das ist auch genau das Problem, vor dem wir hier stehen. Also so, ne, da gibt es eben Leute, die sagen, naja, ich muss doch für meine Beiträge was rausbekommen.
Genau.
Das ist ein fairer Punkt. Ich würde dem entgegenhalten, naja, mit den ganzen Sonderlocken, die wir mittlerweile haben und diesen Steuerzuschüssen, die ja auch irgendwie so, naja, die fließen halt aus allgemeinen Mitteln, ist diese Beitragsäquivalenz schon länger nicht mehr gegeben. Hm. Und ich würde mich sogar zu der steilen These hinreißen lassen, zu sagen, das benachteiligt vor allem die kleinen und mittleren Einkommen, ne? Weil wenn man mal so eine, nehmen wir mal die oft zitierte alleinerziehende Krankenschwester, die 50% arbeitet.
Die hat Hubertus Heil immer genommen, ne?
Ja, genau. Ja. Und da ist es doch hervorragend. Kann ich die auch, wenn Hubertus die nimmt, kann ich die auch nehmen.
Dann darfst du das auch. Ja.
Ne? Ja, genau. Aber Spaß beiseite. Ich meine, die hat dann am Ende vielleicht Rentenansprüche von 600-700 Euro über Sozialbeiträge sich erdient. Naja, die stockt dann im Alter sowieso auf Bürgergeld. Das heißt, hätte die nie gearbeitet, würde sie das Gleiche bekommen, hätte aber nie irgendwelche Sozialbeiträge entrichten müssen. Also deren Sozialbeiträge sozusagen finanzieren dann die höheren Renten. Also da würde ich mal sagen, ist ja schön Beitragsäquivalenz, aber das haben wir schon jetzt nicht mehr. Und ob das wirklich alles so gerecht ist, das würde ich auch mal in Frage stellen wollen.
Zumal sie dann das ganze Jahr geschindert hat oder das ganze Leben geschindert hat und vielleicht auch Herrn Merz im Krankenhaus betreut hat. Ne?
Das wäre eine so große Ehre, das würde sie wahrscheinlich in ihren unbezahlten Überstunden machen.
Ja, da müssen wir dann mal fragen. Also, okay. Jetzt ist ja die, darf ich die Sozialkommission nennen? Also diese Kommission, die den Sozialstaat abklopfen will. Sitzt da eigentlich aus eurem Institut einer mit drin?
Mir ist nicht bekannt, dass wir gefragt wurden. Insofern sage ich einfach mal nein.
Ihr wurdet nicht mal gefragt? Oh.
Ja, dann ich hätte es ja gemacht, ne? Also ja. Bin ja zu allem bereit, wurde aber nicht gefragt. Naja, wobei, also Spaß beiseite, Glaube an Experten haben wir auch hervorragende Leute in Deutschland. Ne? Martin Werding, der ist international geschätzt. Mhm. Also glaube, Fachwissen gibt es genug. Ich glaube auch nicht, dass das, was da am Ende rauskommt in dieser Rentenkommission, inhaltlich überraschen wird. Es ist eher die Frage, traut sich wirklich mal jemand der politisch Handelnden ran, das dann halt auch umzusetzen?
Ja, der Kanzler hat ja jetzt schon Angst vor den oder um die Wählerstimmen, ne?
Ja, das ist ja immer das, ich meine, das ist ja die große Frage unserer Zeit. Verwaltet man das einfach weiter oder gibt es irgendwen, der sich traut und sagt, ich sag den Leuten jetzt mal, wie ich glaube, dass es ist, dass das eben nicht finanzierbar sein wird und ich verknüpfe mein politisches Schicksal mit dieser Frage. Mhm. Auch da kann man nur in die Glaskugel gucken, aber ich war jetzt letzte Woche beim Bäcker, da saßen drei Rentner zusammen und dann sagte der eine, naja, wenn ich angucke, was meine Tochter mittlerweile an Sozialbeiträgen und Steuern zahlen muss, das und was ich an Rente bekomme, das kann so nicht weitergehen. Also ich weiß nicht mal, also ich glaube auch, diesen Konflikt zwischen Jung und Alt, den gibt es so gar nicht. Ich glaube, man würde quer durch alle Altersschichten Leute finden, die eine grundlegende Reform schon befürworten würden. Man muss nur einfach mal sich hinstellen und sagen, das mache ich. Wie gesagt, ist eine Meinung, kann ganz anders kommen, muss auch fair sein. Gerd Schröder, Franz Müntefering, die sind über ihre Sozialreformen irgendwie gestolpert. Aber 20 Jahre danach wäre es aus meiner Sicht Zeit für einen neuen Versuch. Und ganz ehrlich, ich meine, Friedrich Merz ist ja 70 geworden. Der könnte als Ikone in Ruhestand gehen, die deutsche Rente reformiert hat. Was hat er denn sonst noch zu gewinnen? Also das ist doch seine Chance.
So werden Legenden gestrickt, ne?
Ja, aber gut, das, vielleicht denke ich da auch zu naiv.
Och nö, glaube ich jetzt mal nicht. Apropos diese Nebenkosten, wenn die Rentner sich sogar schon über die Nebenkosten der Kinder oder Enkel unterhalten, habt ihr denn mal geguckt, ob es da irgendeinen Kipppunkt gibt für die Nebenkosten? Also gefühlt steigen die seit Jahrzehnten, aber wie weit kann denn das noch gehen? Es wird immer gesagt, jetzt ist ganz schön viel.
Das ist eine gute Frage. Also was ich mal mit meinem Kollegen, dem Pablo Duarte, mir angeschaut habe, ist, wie sich das denn bis 2035 entwickeln wird, wenn man die Haltelinie bis dahin festschreibt, ne, so wie das Hubertus Heil auch mal geplant hatte. Und dann sieht man halt in alle relevanten Größen ungefähr eine Verdoppelung. Ne? Also die Ausgaben der Rentenversicherung würden von rund 400 Milliarden auf rund 600 Milliarden steigen. Und dann ist noch eine Frage, wie man halt verteilt zwischen Beitrag und Steuern. Aber logischerweise steigt die Einnahmenseite der Rentenversicherung, muss dann dementsprechend steigen. Also glaubt man daran? Kann das so kommen?
Gut, geht da noch jemand arbeiten? Das ist die nächste Frage, ne?
Ja. Also das sind große Fragen. Gefühlt würde ich sagen, wir sprechen ja auch über Probleme bei der gesetzlichen Pflege, bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Und wenn man sich das im europäischen Kontext anguckt, dann sind wir ja bei den Abgaben und Steuern im Verhältnis zu den Arbeitskosten auch führend. Ne? Die Hälfte der Arbeitskosten sind in Deutschland Steuern und Sozialabgaben. Wenn man da mal ins UK guckt, dann sind wir da eher irgendwo zwischen 20-30%. Selbst dieses ehemals sozialistische Schweden hat uns jetzt überholt und liegt noch bei knapp über 40%. Mhm. Ne? Und wenn wir auch sagen, ne, Thema Migration, wir wollen Fachkräfte anlocken, also die finden dann halt anderswo, glaube ich, da auch attraktivere Bedingungen. Also die Schraube ist schon sehr, sehr weit gedreht in Deutschland. Insofern, das ist schwer vorstellbar, dass wir bei den Beiträgen noch hochgehen.
Mhm. Und dann sollen wir auch noch selber vorsorgen. Gute Aussichten.
Aber fairer Punkt, ja, das ist ja der Punkt. Ich meine, geht ja nicht nur darum, die Jungen zu entlasten in der gesetzlichen Rente, was ja schon nicht stattfindet, ne? Auch junge Eltern nicht. Du kriegst ja auch keinen Beitragsrabatt, wenn du für zukünftige Beitragszahler sorgst, was ja vielleicht auch eine Form von Gerechtigkeit wäre. Aber ja, wie du richtig sagst, dafür, dass dann noch ein bisschen was übrig bleiben muss, um auch privat selber zu sparen, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Das stimmt schon, ja.
Mhm. Jetzt nehmen wir mal Riester, Rürup und diese ganzen Vorsorgeformen. Betriebliche lassen wir jetzt mal ein bisschen vor der Tür. Mhm. Ich habe mal die schöne Idee gehört und die hat mir wirklich gut gefallen, das alles einfach zusammenzuschmeißen und nur noch eine einzige Sparform zuzulassen, die bestimmte Kriterien hat. Was hältst du davon?
Ja, wunderbare Idee, dieses Altersvorsorgedepot der letzten Bundesregierung ging ja auch in die Richtung, wo man gesagt hat, da gibt es einen Ort, da spart man fürs Alter. Und da hätte man, du hast jetzt gesagt, betriebliche lassen wir außen vor, da kann man aber sogar darüber nachdenken, ob man auch das da einbauen kann.
Ach, dann nehmen wir die noch dazu.
Ne? Aber also sicherlich kann man in so einem Depot, haben auch Versicherungen ihren Platz, ganz klar, haben Fonds, wie wir sie vertreiben, ihren Platz, aber dort sozusagen spart man dann fürs Alter nach klaren Regeln und jeder kann sich dann da das für ihn passende Produkt suchen. Also ich hoffe, dass man auch diesen fast fertigen Gesetzesentwurf nochmal aus der Schublade holt. Der ist ja jetzt mit der FDP so ein bisschen aus dem Bundestag rausgeschwemmt worden. Aber also es ist ein guter Kompromiss. Da waren alle Interessengruppen irgendwie beteiligt. Am Ende war auch keiner 100% zufrieden. Aber das, was die da hingestellt haben, war gut. Und es wäre eine Schande, wenn diese 2 Jahre Arbeit einfach, einfach in der Schublade auf Nimmerwiedersehen verschwinden, sondern ich würde mir wünschen, holt das wieder raus und dann gehen wir in die Richtung, die du gerade angesprochen hast, ja.
Mhm. Dann nehmen wir das mal als Wunschzettel an Berlin. Dann jetzt noch eine kleine Abschlussfrage. Ich fürchte, du bist jünger als ich. Was denkst du denn, wann du in Rente gehst?
Also ich bin jetzt am Montag 44 geworden. Jetzt kannst du für dich die Frage, danke. Jetzt kannst du für dich die Frage klären, ob du älter oder jünger bist.
Du bist jünger als ich.
Schön. Ja. Ich rechne mit 70, ganz ehrlich. Aber ich bin auch in der glücklichen Lage, dass mir das keine Sorgen macht. Ne? Ich habe so schöne Aufgaben wie mit dir über die Altersvorsorge zu sprechen. Eigentlich keinerlei manuelle Tätigkeit, wo der Körper vielleicht irgendwann nicht mehr mitmacht, sondern sofern das noch halbwegs sinnvoll ist, was ich von mir gebe, kann ich das auch bis 70 machen. Ne? Also für mich ist das gut so und fühle mich da sehr privilegiert, davor auch keine Angst haben zu müssen.
Wunderbar. Dann sorgen wir dafür, dass die Birne fit bleibt und bis 70 durchhält. Und ich sage erstmal ganz viele Grüße nach Köln und vielen Dank, Sven Ebert, für die Auskünfte und die Eindrücke.
Vielen Dank für die Einladung, Andreas. Hat mir großen Spaß gemacht. Danke dir.
Die News der Woche. Die andauernden Debatten zur gesetzlichen Rente, wir hatten es eben, in den vergangenen Jahren zeigen Wirkung. So halten 83% der Bürgerinnen und Bürger die gesetzliche Rente nicht mehr für zukunftssicher. 2019 gaben das erst 54% an. Das ist ein Ergebnis des neuen Altersvorsorgereports 2025 von Deutscher Bank und deren Fondtochter DWS. 3200 Personen im Alter von 18 bis 65 Jahren wurden dafür befragt.
Die meisten Menschen hierzulande glauben demnach, dass die staatliche Rente künftig nur noch eine Grundsicherung bieten kann. Anders als so mancher Politiker zeigen sich die Befragten aber offen für Reformen. So finden 60% die geplante Frühstartrente als neuen Baustein für die Altersvorsorge der jungen Generation gut. 67% würden die staatlichen Zuschüsse, im Gespräch sind 10 Euro monatlich, durch private Zuzahlungen sogar aufstocken.
Generell zeigen sich die Bürger aber recht widersprüchlich in ihren Wünschen und in ihrem Verhalten. So wissen die Leute, dass sie fürs Alter vorsorgen sollten. 31% machen das aber gar nicht und weitere 23% legen monatlich nur maximal 50 Euro zurück. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Finanzberatung. Obwohl sich 56% mehr Hilfe bei Finanzentscheidungen wünschen, haben 61% der Befragten noch nie eine persönliche Altersvorsorgeberatung in Anspruch genommen.
Die Marktforscher von Sirius Campus befragten die Deutschen nach dem Image von 10 Branchen. Darunter auch die Versicherungsbranche. Demnach bescheinigen 22% der 18- bis 69-jährigen Versicherungsentscheider hierzulande der Assekuranz ein positives Gesamtbild. Doch damit landet die Branche hinter allen anderen abgefragten Branchen wie Banken und Sparkassen, Energieversorger oder Autoindustrie.
Recht hohe Werte erreicht die Assekuranz in den Kategorien Zukunftssicherheit und Modernität. 67% sehen das so. Schwächer fällt die Bewertung indes bei Transparenz und Nachhaltigkeit aus, 35% bzw. 34%. Ein Muster, das aber auch andere Branchen zeigen.
Die Versicherer betonen seit Jahren ihren Anspruch, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Die Befragten bestätigen, dass die Branche vor allem in der Gesundheitsvorsorge viel leistet. 46% sehen hier einen großen oder sehr großen Beitrag. Positiv bewerten die Menschen zudem die Unterstützung von Unternehmertum, digitaler Innovation sowie Datenschutz und Cybersicherheit. Deutlich zurückhaltender fällt die Einschätzung bei Themen wie Altersarmut, Klimaschutz und Energiewende aus.
Viele Kunden fühlen sich weiterhin gut aufgehoben. 73% geben an, dass sie ihren Versicherern vertrauen. 70% zählen auf deren Verlässlichkeit im Schadenfall. Damit verbessert sich der Wert gegenüber 2023.
Auffällig ist der deutliche Unterschied zwischen Kunden und Nichtkunden. Während Kunden ihre Versicherer als vertrauenswürdig, leistungsstark und kundenorientiert beschreiben, fällt das Bild bei Menschen ohne Kundenbeziehung homogener und deutlich kritischer aus. Sie attestieren den Unternehmen eine nur mittlere Modernität und ein unterdurchschnittliches Vertrauensniveau.
Die Frühstartrente wird wohl zur Fehlstartrente. Denn eigentlich sollen alle Kinder von 6 bis 18 Jahren jeden Monat 10 Euro für die Altersvorsorge bekommen. Doch ausgerechnet bei diesem Lieblingsprojekt der CDU will die Regierung nun den Rotstift ansetzen. Wie Medien übereinstimmend berichten, sollen vorerst nur 6 Jahre alte Kinder den staatlichen Zuschuss von 10 Euro zur Altersvorsorge erhalten. Damit sind, lieber Scholle, deine Kinder erstmal raus. Pech gehabt, so kann's gehen.
Ja, das sage ich denen dann auch einfach. Die Berichte beziehen sich auf die sogenannte Bereinigungsvorlage. Sie enthält Änderungsvorschläge für den Bundeshaushalt im kommenden Jahr. Und laut dieser Bereinigungsvorlage plant das Finanzministerium unter Minister Lars Klingbeil von der SPD lediglich 50 Millionen Euro für die Frühstartrente ein. Gerade genug für einen Jahrgang. Kurz zum Vergleich. In die Rente fließen inzwischen jedes Jahr mehr als 100 Milliarden.
Außerdem berichtet das Portal tagesschau.de aus Koalitionskreisen, dass sich Eltern grundsätzlich selbst um ein Depot oder eine Versicherung für die Frühstartrente der Kinder kümmern müssen. Tun sie das nicht, soll der Nachwuchs automatisch ein Standardprodukt bekommen. Eine Positivliste soll dabei festlegen, was das Produkt genau können muss.
Weltweit investieren Unternehmen zunehmend in die Gesundheit ihrer Mitarbeiter, um den explodierenden Kosten entgegenzuwirken. Präventionsmaßnahmen und Programme zur Förderung des Wohlbefindens rücken dabei in den Fokus.
Ach ja, die steigenden Preise. 67% der Arbeitgeber weltweit setzen auf präventive Gesundheitsmaßnahmen, um der medizinischen Inflation entgegenzuwirken. Besonders Unternehmen in Europa mit 74% investieren überdurchschnittlich stark in Gesundheitsförderung. Grund dafür sind die steigenden Kosten. 93% der Arbeitgeber rechnen mit höheren Ausgaben, 41% sogar mit deutlich höheren.
Das zeigt der globale Bericht Changing Face of Employee Health von Howden Employee Benefits. Gleichzeitig wird Gesundheit immer wichtiger für Arbeitnehmer. 61% bleiben eher bei einem Arbeitgeber mit gutem Gesundheitspaket, 47% berücksichtigen das bewusst bei der Jobsuche. Unternehmen sehen sich dadurch gezwungen, ihre Angebote anzupassen, auch wenn viele bereits glauben, gute Konditionen zu bieten.
Allerdings zeigt sich hier eine deutliche Diskrepanz. Während 93% der Arbeitgeber meinen, ihre Leistungen entsprechen den Bedürfnissen der Belegschaft, empfindet ein Viertel der Beschäftigten das anders. Besonders die Psyche entwickelt sich zum größten Kostenfaktor. Weltweit geben 52% der Unternehmen an, dass sie ihre Gesundheitspläne erheblich beeinflusst.
Und das war es auch mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.